SR Info. Bilanz am Mittag.
Zwischen großer Politik und kleinen großen Schicksalen. Die politische Lage und die Lage der Menschen im Gazastreifen muss uns auch an Ostern beschäftigen. Der Kreuzweg ohne Papst. Franziskus konnte gestern Abend nicht bei der Prozession mitmachen, will in der Osternacht aber dabei sein. Und wie Bundeswehrsoldaten angesichts aktueller Kriege auf die Feiertage blicken, ein Militärbischof berichtet. Drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Mein Name ist Stefan Eising. Schön, dass Sie dabei sind. Wir fangen an mit dieser Meldung. Israel wird voraussichtlich wieder mit der Hamas über eine Waffenruhe im Gazastreifen sprechen und über den Austausch von Geiseln und Häftlingen. Laut dem Büro von Ministerpräsident Netanyahu sollen die Verhandlungen schon in den kommenden Tagen in Ägypten beginnen. Das ist vielleicht ein kleines Zeichen der Hoffnung für uns hier die Erinnerung, dass wir den Luxus haben, solche kleinen Zeichen überhaupt wahrnehmen zu können. Anna Osius hat einen Ort besucht, an dem es diesen Luxus nicht gibt. Ein Krankenhaus in Ägypten, voll mit Waisenkindern und Frühchen aus dem Gazastreifen.
Manchmal kann Ahmed fliegen. Sein Onkel wirft ihn hoch in die Luft und ein Krankenpfleger fängt ihn wieder auf. In diesen Momenten lacht der Dreijährige aus voller Kehle. Ahmed stammt aus dem Gazastreifen und wird jetzt in einem Krankenhaus in der Nähe von Kairo behandelt. Drei Luftangriffe hat das Kind überlebt. Direkt am 7. Oktober traf eine Rakete das Haus seiner Familie in Gaza. Seine Eltern starben. Zwei Onkel nahmen sich des Jungen an. Einige Tage später gab es einen weiteren Luftangriff. Ahmed wurde durch Fensterglas leicht verletzt. Die beiden Onkel beschlossen, Richtung Süden zu fliehen und kamen mit tausenden anderen in einer Notunterkunft, einer Schule, unter. In der Schule hat Ahmed immer nach seinen Eltern gefragt, erzählt Onkel Ibrahim. Mein Bruder wollte ihn ablenken und hat ihn mit vor die Tür genommen, um ihm etwas zu kaufen, ein Spielzeug vielleicht, um ihn abzulenken. Da gab es die Explosion. Ich lief raus und fand meinen Bruder tot. Und Ahmed hatte keine Beine mehr. Sie wurden ihm von der Rakete abgerissen. Heute sitzt Ahmed auf dem Krankenbett und schiebt ein kleines Spielzeugauto über die Bettdecke. Nur noch kurze Beinstümpfe ragen links und rechts aus der Windel des Dreijährigen hervor. Er glaubt, dass seine Beine nachwachsen werden wie Pflanzen, erzählt der Onkel. Er begreift nicht richtig, was passiert ist. Wie soll es auch ein dreijähriges Kind begreifen? Wir können es ja selbst nicht fassen. Manchmal fragt er nach seinen Beinen. Ich habe ihm mal eine Puppe gekauft und die Beine abgemacht. Aber er hat gesagt, die will ich nicht. Ich will Beine haben, so wie du. Onkel Ibrahim hat selbst zwei kleine Kinder, die mussten mit der Mutter in Gaza bleiben und bangen noch um ihr Leben. Ibrahim will so schnell wie möglich zurück zu seiner Familie und er hat jetzt einen Sohn mehr. Ahmed ist nicht wie mein Sohn, er ist mein Sohn, er nennt mich Papa. Am Anfang hat er noch oft nach seinen Eltern gefragt, jetzt nur noch ab und zu. Wir wissen nicht, was kommt, aber ich hoffe, dass er die besten Prothesen bekommt, bei den besten Ärzten. Er ist doch noch ganz am Anfang seines Lebens. Ein paar Zimmer neben Ahmed liegen die Kinder, die niemanden mehr haben. Babys, im Gazakrieg als Frühchen geboren, nach Ägypten evakuiert. 9 Babys in einem Raum. Mittlerweile sind die Kleinen rund 5 Monate alt, glucksen und lachen. Nur, dass ihre Eltern das nicht mehr erleben können. Niemand kann einem Baby die Liebe seiner Mutter ersetzen, sagt Krankenschwester Wafa, die sich rührend um die kleinen Wesen kümmert. Sie brauchen Liebe mehr als Essen und Trinken. Deshalb machen wir das. Sie sind wirklich unsere Kinder geworden. Am Wochenende vermissen wir sie. Ein kleines Mädchen mit zarten Gesichtszügen ist aus dem Mittagsschlaf aufgewacht. Die Krankenschwester nimmt es auf den Arm, schickert mit ihr. Auch dieses Baby wurde in Gaza als Frühchen geboren, wog weniger als 1 Kilo, als sie nach Ägypten kam. Verwandte konnten bislang nicht gefunden werden. Das kleine Mädchen hat noch nicht mal einen Namen. Jeder hier nennt sie anders. Ich sage manchmal Loza zu ihr. Ich wünsche mir, dass wir noch jemanden aus ihrer Familie finden, damit sie nicht alleine aufwächst. Was mit dem namenlosen Mädchen geschehen wird, wenn es größer ist, keiner weiß es. Auch nicht, ob der kleine, beinamputierte Ahmed zurück in den Gazastreifen muss. Die Zukunft dieser Kinder ist mehr als ungewiss, wenn sie denn überhaupt eine Zukunft haben.
Beklemmende Eindrücke von Anna Osius aus Nahost. Das Osterfest kann wie eine Reise durch historische Orte sein. Ob man nun die Via Dolorosa bis hin zur Grabeskirche in Jerusalem entlangläuft oder die Kreuzwegprozession in Rom mitmacht. Auch für weniger religiöse Menschen ist das wohl ein Erlebnis, bei dem sich Religion, Geschichte und Kultur mischen. Ein Erlebnis, das in diesem Jahr aber nicht dasselbe ist. In Jerusalem bleiben die allermeisten der sonst tausenden Pilger wegen des Gazakriegs weg. Und in Rom war Papst Franziskus gestern beim Kreuzweg kurzfristig nicht dabei. Elisabeth Pongratz.
In diesem Jahr, so hatte sich Papst Franziskus gewünscht, soll ganz das Gebet im Vordergrund stehen. Doch er selbst ist nicht dabei. In allerletzter Minute hat er seine Teilnahme abgesagt. So wie schon im vergangenen Jahr. Er müsse seine Kräfte schonen für die Feier der Osternacht und die Messe am Sonntag. Dafür hat er erstmals die Meditationen selbst geschrieben. In den Texten bezieht sich Franziskus auf das, was Jesus vor 2000 Jahren erlitten hat, und tritt dann in ein Gespräch mit Jesus ein. Er betet zu ihm. Dabei schlägt er immer wieder die Brücke zum Heute. Eindringlich ruft er angesichts der Kriege zum Mitgefühl auf.
Di fronte alle tragedie del mondo, il mio cuore.
Bleibt mein Herz angesichts der Tragödien in der Welt steinhart oder lässt es sich erweichen? Wie reagiere ich auf den Wahnsinn des Krieges, auf Kindergesichter, die nicht mehr lächeln können, auf Mütter, die sie unterernährt und hungrig sehen und keine Tränen mehr haben, die sie vergießen könnten? Franziskus bittet Jesus, ihn aufzurütteln und ihm die Gnade zu geben, beim Beten zu weinen und beim Weinen zu beten. Im Januar hatte der Papst 2024 zum Jahr des Gebets ausgerufen, als Vorbereitung auf das Heilige Jahr. Mit seinen Reflexionen zur Leidensgeschichte zeigt er, welche Bedeutung das Gebet hat. Es könne die Geschichte verändern, so heißt es. An der 8. Station begleitet eine Gruppe von Migranten das Kreuz. Eine Frau trägt es. Franziskus hat einen Aufruf zur Solidarität mit den Notleidenden formuliert.
Fa che ti vedano i sofferenti.
Lass mich dich in den Leidenden erkennen und die Leidenden in dir, denn du bist gegenwärtig in denen, die ihrer Würde beraubt sind, in denen, die dir gleich, aus Überheblichkeit und Ungerechtigkeit gedemütigt werden, durch unfaire Gewinne, die in allgemeiner Gleichgültigkeit auf Kosten der Mitmenschen gemacht werden. Auch die Frauen erwähnt der Papst in seinen Meditationen und hebt hervor, wie wichtig sie sind.
Sono le donne.
Es sind die Frauen, denen du Hoffnung geschenkt hast. Sie haben keine Stimme, aber sie verschaffen sich Gehör. Hilf uns, die Größe der Frauen zu erkennen, derjenigen, die dir an Ostern treu und nahe waren, die aber auch heute noch ausgegrenzt werden und Schmähungen und Gewalt erleiden. Auch sie tragen am Kolosseum immer wieder das Kreuz, so etwa Frauen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Damit wird der Leidensweg von Jesus symbolisch nachgegangen. An der 13. Station, nachdem Jesus gestorben war, wird er vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter Maria gelegt. Der Papst reflektiert darüber und betet zu ihr.
Madre di pietà.
Mutter des Erbarmens, wir leben in einer unerbittlichen Zeit und wir brauchen Mitgefühl. Du, liebevoll und stark, salbe uns mit Sanftmut. Löse die Widerstände des Herzens und die Wirrsale der Seele. Rund 25.000 Menschen hören an diesem Abend den Gedanken von Papst Franziskus vor dem Kolosseum zu. Zuletzt hatte Johannes Paul II. Als Papst im Jahr 2000 eine eigene Kreuzwegandacht verfasst.
Elisabeth Pongratz hat aus Rom berichtet. Und inzwischen hat der Vatikan die Teilnahme des Papstes an der Osternacht auch vorerst zugesagt. Vielleicht ging es Ihnen in diesen Tagen ja auch wie mir gestern, durch scheinbar logisches Denken endlich mal ohne nachzugucken darauf kommen, ob die Uhren in der kommenden Nacht jetzt eine Stunde vor- oder zurückgedreht werden, dann doch nochmal nachgelesen und gemerkt, nein, man hat doch falsch gedacht, es ist genau andersrum. Also, in der kommenden Nacht werden zumindest Funkuhren, Smartphones und so weiter von 1.59 Uhr direkt auf 3 Uhr springen. Wir haben eine Stunde weniger Schlaf und können uns morgen eine gefühlte Stunde früher am Kopf kratzen und uns fragen, wie lange das denn in der EU noch dauert. Denn eigentlich hatte das EU-Parlament schon 2019 beschlossen, die Zeitumstellung abzuschaffen. Eine Frage, die sich vielleicht auch viele Bundespolitiker stellen, berichtet Lea Kielnecker aus Berlin, wo das Stichwort, wie auch hier bei uns lautet, warten.
Sekunden, Stunden, Jahre sind vergangen, seit das EU-Parlament dafür gestimmt hat, die Zeitumstellung abzuschaffen. 5 Jahre ist das jetzt genau her. Abgeordnete im Deutschen Bundestag finden die Abschaffung nach wie vor gut. Zum Beispiel Thomas Gebhardt von der CDU.
Das ursprüngliche Ziel, das man ja erreichen wollte mit der Zeitumstellung, war Energie einsparen. Und wir wissen inzwischen ziemlich gut, dass dieses Ziel überhaupt nicht erreicht wird.
Dazu kommen Nebenwirkungen der Zeitumstellung wie Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, mehr Wildunfälle in der Dämmerung. Und viele nervt der halbjährliche Mini-Jetlag einfach.
Insofern finde ich es nur konsequent, dass man diese jährliche Zeitumstellung auch wieder abschafft.
Jetzt hat aber die EU-Kommission den Mitgliedsländern gesagt, dass sie sich auf eine gemeinsame Zeit einigen sollen. Und da wird's kompliziert. Mit dauerhafter Sommerzeit würde es den Spaniern im Winter zu spät hell, mit Winterzeit den Polen zu früh dunkel. Reinhard Huben von der FDP sieht da unlösbare Interessenskonflikte.
Wenn ein Land ganz im Westen oder ganz im Osten aus der Zeit fällt, wird es nicht mitmachen und das führt dazu, dass man eben keine Einigung bekommt. Und ich finde, dann ist eine geschlossene Zeitzone wie die mitteleuropäische Zeit zu wichtig, um das dann aufzubrechen.
Bevor man bei jedem Grenzübertritt die Zeit umstellen muss, dann doch lieber zweimal im Jahr für alle wie bisher. Das wiederum kann der linken Abgeordnete Ralf Lenkert nicht nachvollziehen.
Zwischen Spanien und Portugal gibt es eine Stunde Zeitunterschied, standardmäßig sommers wie winters. Es funktioniert trotzdem.
Im Europäischen Rat diskutiert darüber gerade niemand. Dort erwartet man, dass die EU-Kommission genauer untersucht, welche Folgen die Zeitenwende bei der Zeitumstellung hätte. Die Kommission sagt aber, es liegen schon alle Fakten auf dem Tisch. Bei Ralf Lenkert löst diese Blockade Resignation aus.
Das ist so ein Beweis, dass wir eben nicht in der Lage sind, selbst kleinste Änderungen zu machen. Wir haben ganz andere Probleme zu lösen und schaffen nicht mal dieses Kleine aus der Welt zu schaffen. Und das macht mir die größte Sorge.
Während die einen resignieren, sehen andere gar kein Problem, wie Reinhard Huben.
Ich habe im Moment den Eindruck, dass wir wirklich größere und schwerere Sorgen haben als eine Zeitumstellung.
Wenn das so weitergeht, wird die Zeitenwende bei der Zeitumstellung vermutlich nie kommen.
Weitere Meldungen an diesem Karsamstag jetzt in kurz und knapp von Tanja Philipp-Mura.
Trotz der Bedenken der USA wegen Israels geplanter Bodenoffensive in Rafah liefert Washington offenbar weiter Waffen an den Verbündeten. Nach einem Bericht der Washington Post handelt es sich dabei unter anderem um Bomben und Kampfflugzeuge. Weiter hieß es, dies zeige, dass die US-Regierung Waffenlieferungen nicht als Mittel betrachte, um Einfluss auf den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu auszuüben. Eigentlich sollte noch in dieser Woche eine israelische Delegation nach Washington reisen, um über Alternativen zu der geplanten Offensive zu sprechen. Netanyahu hatte die Reise aber abgesagt, nachdem der UN-Sicherheitsrat in einer Resolution eine sofortige Waffenruhe gefordert hatte. Diese Resolution war nur durch die Enthaltung der USA möglich geworden. Bundeskanzler Scholz hat erneut die deutsche Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. Der SPD-Politiker begründete das auch mit den deutschen Sicherheitsinteressen. In einer Videobotschaft sagte Scholz, alle sehnten sich nach Frieden. Aber Frieden ohne Freiheit heiße Unterdrückung. Frieden ohne Gerechtigkeit gäbe es nicht. Vizekanzler Habeck erklärte im Online-Dienst X, Deutschland sei gut beraten, mehr in die eigene Sicherheit zu investieren. Man müsse sich auf die Bedrohungslage einstellen. Alles andere wäre naiv. Bundesfinanzminister Lindner will Steuerzahler noch in diesem Jahr entlasten. Laut Lindner plant die Bundesregierung, den Grundfreibetrag in der Lohn- und Einkommenssteuer zu erhöhen. Lindner sagte, das Bürgergeld sei massiv und überproportional erhöht worden. Deshalb müsse auch die arbeitende Bevölkerung eine steuerliche Entlastung bekommen. Auch für 2025 und 2026 stellte der FDP-Politiker Veränderungen bei der Einkommenssteuer in Aussicht. Genaueres will Lindner aber erst im Herbst sagen, wenn neue Zahlen vorliegen.
SR Info. Das Interview der Woche.
Gestern war Karfreitag, der höchste evangelische Feiertag. Morgen ist Ostersonntag. Und für meinen Kollegen Marc Kleber war das der Anlass, aus etwas anderer Perspektive auf dieses Osterfest zu schauen, nämlich zusammen mit Bernhard Fellenberg, dem evangelischen Militärbischof der Bundeswehr. Und er erzählt, wie Soldaten dieses Osterfest, aber auch die aktuelle Lage sehen und wie sich die Kirchen in dieser Frage von Krieg und Frieden positionieren.
Herr Fellenberg, mal ganz ehrlich, in diesen Krisenzeiten mit all den Nachrichten aus der Ukraine, worauf können Sie da Hoffnung haben?
Also als Christen glauben wir immer, dass neues Leben möglich ist. Das ist das, was an Ostern gefeiert wird, dass nach dem Tod Jesu die Auferstehung kam und dass er sozusagen uns vorausgegangen ist und damit neues Leben für die Menschen auch täglich neu ist. Aber bis Ostern kommt, ist halt auch eine lange Passionszeit. Und wir befinden uns jetzt in der Karwoche, das heißt, es ist der Höhepunkt der Passionszeit. Und natürlich ist gerade mit Blick auf die Bundeswehr und man denkt an das Jahr 2010, das Karfreitagsgefecht, diese Woche auch ganz besonders besetzt. Und somit habe ich als Militärbischof auch das im Hintergrund, dass Passion auch Leiden heißt, auch Leiden, das natürlich durch Krieg auch ausgelöst wird und das, was Menschen dadurch erfahren.
Sie sind gewissermaßen der oberste Seelsorger, der Chef von 100 evangelischen Militärseelsorgerinnen und Seelsorgern hier im Inland bei der Bundeswehr. Es gibt noch ein paar im Ausland. Und Sie besuchen auch die Truppe. Wenn Sie in dieser Zeit jetzt mit Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in Kontakt kommen, was ist der erste Satz, den Sie hören?
Also der erste Satz ist schon, dass es eine ganz andere Ernsthaftigkeit ist und dass auch die Situation an vielen Standorten sehr anstrengend ist. Ich war jetzt gerade in der letzten Woche in Plymouth, wo wir mal zusammen mit anderen deutschen Soldaten auf der Fregatte Hamburg waren. Und da wurde sozusagen geübt, die Fregatte Hamburg wird demnächst ins Rote Meer gehen. Und da war diese Ernsthaftigkeit in den Übungen zu spüren, weil man genau jetzt weiß, das, was ich übe, kann ich vielleicht gebrauchen und muss ich vielleicht sogar gebrauchen. Das war vor einigen Jahren noch anders. Und von daher merkt man schon, die Situation ist angespannt, aber auch sehr professionell. Das sind Soldatinnen und Soldaten. Aber natürlich für die Familien schwingen da noch andere Dinge mit.
Sie haben gesagt, die Stimmung sei angespannt. Sie haben das Stichwort Familie genannt. Was sind denn Dinge, die die Menschen beschäftigen, die ihnen auf der Seele liegen, für die sie ja sorgen sollen?
Naja, die Erfahrung vor 2 Jahren war ja bei dem Angriff Russlands auf die Ukraine erst einmal, dass sicherlich viele Soldaten da stärker involviert waren im Sinne von, wir haben damit gerechnet. Das war in der Gesellschaft ganz anders. Aber für die Familien stellt es sich natürlich anders dar. Das heißt, wie rede ich denn mit meinen Kindern über Krieg, wenn auf einmal der kleine Soldatenjunge nach Hause kommt und sagt, du, der Fritz hat in der Schule zu mir gesagt, dein Vater ist bei der Bundeswehr, der muss jetzt in die Ukraine, der stirbt da. Das heißt, die Eltern waren am Anfang vor 2 Jahren erstmal in der Situation, überhaupt Dinge zu erklären, weil sie einfach anders und präsenter waren, als wenn man gesagt hat, ich gehe in einen Auslandseinsatz. Das hat sich jetzt natürlich im Laufe der Zeit verändert, aber dass die Männer oder auch die Frauen, je nachdem, jetzt an der NATO-Ostflanke in Einsatzübungen sind und quasi direkt an der Ostflanke Verteidigung üben, das macht die Ernsthaftigkeit der Situation deutlich, dass wir darüber reden, dass wir eine Litauen-Brigade aufstellen, dass sozusagen diese Litauen-Brigade rund 6000 Soldatinnen und Soldaten umfassen soll, dass Familie dort mitgehen soll. Das beschäftigt die Familien von Soldatinnen und Soldaten natürlich. Und von daher ist da eine andere Situation und man ist sich auch bewusst, dass man einen Beruf ergriffen hat, der, wie man in der Bundeswehr sagt, auch ein scharfes Ende hat.
Ein scharfes Ende im Sinne von?
Im Sinne von, dass ich gelobt habe, die Freiheit der Bundesrepublik Deutschland zu verteidigen, auch mit meinem eigenen Leben. Und deshalb sind die Übungsszenarien, die wir jetzt haben, eben durch eine andere Ernsthaftigkeit geprägt. Auch das Bewusstsein ist eine andere. Denn wenn man sich vorstellt, dass man über Landes- und Bündnisverteidigung nachdenkt, dann hat das eine andere Intensität, als zu sagen, ich gehe in einen Auslandseinsatz. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich aus diesem Auslandseinsatz wieder lebend herauskomme, ist hoch. Aber wenn man sich vorstellt, was passieren würde, wenn Russland die NATO angreifen würde, dann sprechen wir über viele Verletzten und Todeszahlen. Und das fasst natürlich die Menschen auch an. Keine Frage.
Ostern ist auch die Zeit der Ostermärsche, der Friedensbewegung, des Eintretens für eine pazifistische Einstellung. Aber in dieser Zeit, so wie ich Sie verstehe, würden Sie sich falsch zusammengefasst von mir fühlen, wenn ich sage, aus Ihrer Sicht hat der Pazifismus ausgedient?
Das wäre wirklich falsch verstanden, weil der Pazifismus in der Kirche und darüber hinaus immer nötig ist. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir mehrere und unterschiedliche Stimmen in unserer Kirche haben. Jesus Christus ist derjenige, der uns zum Frieden mahnt. Aber zu sagen, ich kann Frieden schaffen ohne Waffen, als die einzige Option im Nachdenken und Handeln gelten lassen, für mich und alle anderen, das ist falsch. Ich glaube, da müssen wir differenzierter hingucken. Ich glaube auch, dass die evangelische Kirche in Deutschland und die Gliedkirchen und viele Christinnen und Christen da inzwischen anders draufschauen, indem man jetzt sagen kann, ja, es ist gut, dass wir verteidigungsfähig sind, dass Menschen da sind, die in der Bundeswehr dienen und für die Freiheit sorgen, in der Hoffnung, dass sozusagen Gewaltanwendung wirklich als Ultima Ratio gesehen wird und nie angewendet werden muss.
Sie haben gerade gesagt, wir müssen handlungsfähig sein. Mir fällt sofort das Wort ein, kriegstüchtig, was der Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer benutzt hat, aber was auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius benutzt. Heißt handlungsfähig zu sein für Sie als evangelischen Militärbischof, kriegstüchtig zu sein?
Na, der Begriff der Kriegstüchtigkeit hat natürlich was Schillerndes. Er sollte sozusagen aufrütteln. Wenn wir sagen würden, soll die Bundeswehr verteidigungsfähig sein, dann würde ich sagen, ja, denn das ist ihr Auftrag. Und wenn man sagen würde, was machst du denn, wenn du dich verteidigst? Bist du dann im Krieg oder versuchst du, den abzuwehren? Dann würde man auch sagen, ja. Von daher, der Begriff ist schillernd, aber mit Blick auf sozusagen die Fähigkeiten der Bundeswehr sicherlich insofern angemessen, als dass man sagt, ihr müsst in der Lage sein, wirklich zu verteidigen. Und um nichts anderes geht es ja. Und das Wesentliche ist, dass wir sagen, dass wir auch friedensfähig bleiben müssen. Und sozusagen nicht nur von dem einen reden, sondern das andere auch im Kopf haben und auch vorantreiben. Und das ist auch die Aufgabe der Kirchen.
Also ist kriegstüchtig ein schillernder Begriff, aber in der aktuellen politischen Debatte für Sie einer, der durchaus seine Berechtigung hat?
Der zumindest im Zusammenhang, wenn er von einem Verteidigungsminister geäußert wird oder von einem Generalinspekteur, seine Berechtigung haben kann, wenn dadurch deutlich wird, was die eigentliche Aufgabe ist, nämlich Deutschland zu verteidigen.
Carsten Breuer, der Generalinspekteur der Bundeswehr, sagt, wir haben 5 bis 8 Jahre Zeit. Dann, so sagt er, sei Russland grundsätzlich in der Lage, NATO-Staaten anzugreifen. Was heißt das für Ihre Einschätzung der Lage dafür, wie Sie auch in der Militärseelsorge damit umgehen?
Wir müssen in der Militärseelsorge uns auf die Szenarien, die die Bundeswehr vor Augen hat, einstellen. Ich habe ja ein Beispiel gebracht vorhin, dass ich gesagt habe, ja, wir müssen seelsorgerlich in der Lage sein, für einen Großschadensfall von Menschen auch sozusagen fähig zu sein, zu handeln. Denn mit 104 Militärgeistlichen kommt man nicht weit, nicht? Und wenn man schauen muss, wie viele Möglichkeiten es gibt, da zu handeln, einerseits sozusagen bei den Soldaten zu sein, dann andererseits bei den Familien, bei den Verletzten, bei den Verwundeten, dann ist sozusagen das eine Situation, die uns schon Sorgen macht. Und von daher hoffe ich, dass wir bei dem, was an Anforderungen an uns kommt, dass wir dieses wirklich gestalten können und dass wir natürlich uns darauf vorbereiten. Und das tun wir, indem wir jetzt frei nach dem Motto, die Übungen sind der neue Einsatz, dort auch hingehen, um zu schauen, wo ist denn die Position der Militärseelsorge in gewissen Gefechtssituationen etc. Das sind ja alles Dinge, die musst du üben. Du musst wissen, wo du hinkommst. Du musst wissen, wo du stehst. Du musst wissen, welche Handlungen sind von dir gefordert, dass wir da sozusagen weitergehen. Und Sie können sich vorstellen, dass das für uns natürlich eine neue Situation ist, denn nach vielen Jahren der Einsatzbegleitung nach Afghanistan, nach Mali und an andere Orte, wo man sagen würde, ja, da wissen wir, was die Aufgabe der Militärseelsorge ist, ist das sozusagen die neue Herausforderung, diese anzunehmen und darin auch seinen Platz zu finden.
Litauen als ein Ort, den die Bundeswehr sichern soll an der Ostflanke der NATO. Haben Sie schon Gelegenheit, dort zu sein?
Ja, ich war schon 2-mal jetzt in Litauen. Das letzte Mal war ich zur Adventszeit. Und wir haben in Litauen und Rukla einen Gottesdienst, einen Adventsgottesdienst gefeiert mit Soldatinnen und Soldaten und dem Minister und anderen. Ja, das war sehr gut. Aber was wir natürlich vorbereiten, ist, dass sozusagen dort ja die litauische Brigade oder die Brigade Litauen permanent sein soll. Das heißt, ich bin dort im Gespräch, auch mit dem Ministerium, wie sozusagen dort die kirchliche Versorgung vor Ort aussehen soll. Auf was müssen wir uns vorbereiten? Wie viel Personal brauchen wir dort? Ich bin im Gespräch mit dem dortigen evangelischen Bischof, um zu gucken, ob wir auch eine Kooperation zwischen den Kirchen hinbekommen, dass sozusagen nicht sich ein abgeschottetes Lager irgendwo befindet, wo Menschen leben, sondern wo man möglichst eine Durchlässigkeit bekommt. All das sind Dinge, und wir bereiten auch die Soldatinnen und Soldaten vor, die dorthin gehen wollen, indem wir mit ihnen Gespräche führen, indem wir vielleicht auch mal Rüstzeiten dorthin machen, um zu schauen, wie ist die Situation dort. Denn die Familien wollen natürlich wissen, wo kommen wir da hin, wie sind wir untergebracht, wie sind vielleicht die Kinder versorgt im Kindergarten, in der Schule und so weiter und so fort. Also, das ist schon eine richtige große Aufgabe.
Handlungsfähig muss die Bundeswehr sein. So habe ich Sie verstanden, das ist auch Ihre Perspektive. Aber es fehlt im Grunde dafür ja noch Geld. Bundesverteidigungsminister Pistorius sagt, 4,5 bis 6 Milliarden Euro fehlen, um die NATO-Quote von 2% überhaupt zu erreichen. Und das führt natürlich zu einer Diskussion in der Politik, die dann darauf rausläuft, zu sagen, wenn wir der Bundeswehr mehr Geld geben, müssen wir anderswo kürzen. Und die Diskussion kennen Sie auch. Finanzminister Lindner zum Beispiel sagt, dann kürzen wir eben im Sozialbereich. Das ist für Sie als Kirchenmann sicher nicht ganz einfach. Wo setzen Sie die Priorität?
Das ist wirklich nicht einfach, und deswegen lenke ich jetzt fröhlich ab und sage...
Nee, das geht nicht, Herr Bischof.
Das ist verboten. Lenke fröhlich ab und sage, es fehlt nicht nur am Geld, sondern es fehlt auch am Personal.
Ja.
Und beides sind wirklich ernstzunehmende Faktoren. Und von daher gilt es eher, glaube ich, und das ist wieder sozusagen dann ein Kniff in der Antwort, zu sagen, wir müssen mit dem Geld, was wir haben, sauber wirtschaften. Und wir müssen das Geld, was wir haben, wirklich effektiv einsetzen. Und inwieweit wir in allen Bereichen, die Sie gerade genannt haben, das gilt sowohl für den Wehretat, das gilt für Soziale, effektiv mit Steuermitteln umgehen, das ist nochmal eine Frage, die die Politik wirklich beantworten muss. Und von daher glaube ich sicherlich, wenn da sehr präzise drauf geschaut wird, dass Gelder auch frei werden, um sie im besten Falle sowohl in dem einen als auch in dem anderen Bereich ressortieren zu lassen.
Herr Fellenberg, zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich gerne nochmal über die Debatte zum Ukraine-Krieg sprechen, die wir gerade haben. Stichwort Einfrieren des Krieges. Das war ein Wort, das der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich benutzt hat und das viel Diskussionen ausgelöst hat. Wie sehen Sie dieses Einfrieren des Krieges? Ist das aus Ihrer Sicht tatsächlich eine Option?
Also ich glaube, es ist momentan keine Option. Also ich erinnere mich an die Tischsituation, die Wladimir Putin mit seinen Gesprächspartnern ja immer wieder hergestellt hat, wo er auf der einen Seite saß und gefühlt 20 Meter auf der anderen Seite saßen seine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Ich glaube, dass sich an der Einstellung von ihm bisher nichts geändert hat. Die zweite Geschichte ist die, wenn es um den Krieg geht und das Einfrieren, dann sind die Dinge, die wir denken, immer sehr wohlfeil. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind diejenigen, die entscheiden müssen, wann welcher Zeitpunkt gekommen ist. Wir können sie in der Verteidigung unterstützen, so gut es geht. Und ich bin mir sicher, dass es Punkte geben wird und Zeitpunkte geben wird, wo über Frieden auch verhandelt wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein echter Frieden, der auch hält über die Zeit hinaus, Recht, Freiheit und Gerechtigkeit nicht ausblenden darf, sondern beinhalten muss. Ein gerechter Frieden, der Ukraine wirklich auch gerecht wird. Und ich glaube, diejenigen, die den Schnellschuss im wahrsten Sinne des Wortes machen, wenn es um einen eingefrorenen Frieden geht, riskieren, dass in einer späteren Zeit Revanche etc. wieder hervorkommt. Und das, finde ich, gilt auf jeden Fall zu verhindern.
Bernhard Fellenberg, der evangelische Militärbischof der Bundeswehr, im Interview der Woche. Das Gespräch führte Marc Kleber. Kommen wir jetzt noch zum Wetter im Saarland. Wenn Sie gerade nach draußen schauen und alles sieht aus wie ein abgelaufener Analogfilm, das ist der angekündigte Sahara-Staub. Davon abgesehen gibt es heute einen Wechsel aus dichteren Wolken und etwas Sonne. Am Abend können ein paar Schauer dabei sein, teils auch mit Gewittern. 13 bis 18 Grad. Der Ostersonntag beginnt mit Sonne und Wolken. Später zieht es sich etwas zu und es kann wieder Schauer und Gewitter geben. 14 bis 18 Grad. Und der Ostermontag dann regnerisch mit eventuell ein paar Sonnenstrahlen am Nachmittag und nur noch maximal 13 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Mein Name ist Stefan Eising. Ich wünsche Ihnen ein paar schöne Ostertage.